Inforadio Podcast.
Landschaft im Wandel, ob stadtnah oder in den Weiten Brandenburgs, ob geplant oder überraschend, ob direkt durch den Menschen verändert oder als Folgephänomen zunächst unscheinbar. Das Verhältnis Mensch-Natur ist immer in Bewegung. Da stoßen Erwartungen und Interessen aufeinander, da reiben sich Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse. Nur kalt lässt es kaum einen. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, heute in Zusammenarbeit mit der Leibniz-Gemeinschaft aus deren Domizil in der Chausseestraße 111 in Berlin. Ein großes Thema, die Zukunft der Landschaft zwischen UNESCO-Schutz, nachhaltiger Nutzung und neuen Wunden. Dazu habe ich mir eingeladen, 4 kompetente Gesprächspartner. Herzlich willkommen, sage ich, Matthias Freude, Präsident des Landesamtes für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung in Potsdam.
Ich grüße Sie.
Ralf Behring ist Biolandwirt und Landschaftsplaner aus Leuenberg in der Gemeinde Höhenland im Landkreis Märkisch-Oderland.
Ich begrüße Sie auch.
Und die beiden Vertreter von Leibniz-Instituten sind bei uns: Wolfgang Wende, Leiter des Forschungsbereichs Wandel und Management von Landschaften am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden. Und Klaus Müller, kommissarischer wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Zentrums für Agrarlandforschung in Müncheberg. Machen wir das fast gleich zu Beginn groß ganz auf. Landschaft im Wandel, ist das nicht eigentlich immer? Gehört das nicht eigentlich zum Begriff Landschaft dazu? Wenn wir die letzten Jahre betrachten, wenn wir in die prognostizierte Zukunft schauen, was ist da anders, was ist da neu, Klaus Müller?
Sie haben sicherlich recht, Landschaften haben sich immer verändert. Die Frage ist das Tempo, mit dem sie sich verändern. Und da ist es so, dass die menschlichen Einflüsse in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht in den letzten 2 Jahrhunderten so starke Veränderungen hervorgerufen haben, dass wir heute mit den Folgen zum Teil noch nicht zurechtkommen oder nicht wissen, wie wir die verschiedenen Ansprüche, die wir damit befriedigen wollen, wechselseitig austarieren.
Aus Ihrem Arbeitsfeld, was ist anders, was ist neu, was ist gleich geblieben, Wolfgang Wende?
Ja, wir sehen Landschaftswandel auch sozusagen durch Bürgerinitiativen. Ja, es treibt den Bürger, den Bürgerinnen um, dass Landschaft sich wandelt, und zwar mehr, als das noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall war. Also ich erinnere an die Stromtrassen, die gebaut werden, wo sich tatsächlich auch Widerstand seitens der Bürgerschaft formiert im Hinblick auf den Landschaftswandel. Und ich denke, da ist was im Gange, was es wert ist, wo man einen Fokus drauf legen sollte. Und wo sich zeigt, dass Landschaftswandel im Moment doch mehr ist, was Neues ist, wo mehr Musik drin steckt.
Also mehr Musik drin, Matthias Freude, wenn ich mir den Titel Ihres Landesamtes anschaue, dann ist ja sozusagen der ganze Spannungsbogen da auch drin. Ist das auch sozusagen ein Zeichen für diesen Wandel, den die Landschaft im Moment erlebt?
Mehr Musik drin war gerade das Stichwort. Da sind auch eine Menge Dissonanzen dabei, glaube ich. Und das sieht man auch, wenn man das aus landwirtschaftlicher Sicht betrachtet, ganz ähnlich. Denken Sie an den unglaublichen Zuwachs, den der Maisanbau in den letzten 5, 6, 8 Jahren hingelegt hat, einfach um Biogas zu produzieren. Dann sieht man schon, dass das nicht jedem gefallen kann. Es gilt für viele, viele andere Dinge. Vom Wald über das Gewässersystem, was wir haben, auch in den landwirtschaftlichen Flächen, da tut sich ja einiges, was man in den letzten 200 Jahren, wir haben die Zahl gerade gehört, gar nicht so wahrgenommen hat, aber in den letzten Jahren umso mehr. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit ist das, was vielen von uns, übrigens mir auch, Angst macht.
Über die Dissonanzen werden wir sicherlich noch intensiv sprechen, also weil das ja auch zu tun hat mit unterschiedlichen Wünschen und Erwartungen. Erwartungen der Städter, der Menschen auf dem Land, Erwartungen von Industrie und Naturschützern. Ralf Behring, wenn man als Biolandwirt tätig ist, wo spüren Sie eigentlich diese Veränderungen?
Ja, also die Veränderung ist wirklich spürbar. Ich stelle eigentlich einen Wandel auch fest in dem Gefühl, was überhaupt eine Landschaft ist. Ich lebe ja auch auf dem Dorf, natürlich als Landwirt, und da kann man schon innerhalb des Dorfes oder innerhalb der Dörfer feststellen, dass so eine gewisse Zweiteilung entstanden ist. Ich würde es mal ganz grob nennen, so eine Landlustfraktion und eine Agrarfunktion. Und ich glaube, die Gesellschaft muss sich da entscheiden, gehe ich den einen oder den anderen Weg oder wähle ich, gibt es eine Möglichkeit für einen Mittelweg? Ich als Öko-Landwirt versuche natürlich, einen dritten Weg aufzuzeigen. Das, denke ich mal, ist meine Funktion, die ich so sehe. Ich bin auf der einen Seite natürlich Landwirt, Agrarier, aber ich sehe schon meine Aufgabe auch darin, die Landschaft zu gestalten. Das ist eigentlich für mich eigentlich einer meiner Hauptantriebe überhaupt, meine Arbeit zu tun. Auch der Antrieb, mir zu sagen, Mensch, du hast die Landschaft gestaltet in einem Sinne, die vielleicht viele andere auch positiv sehen könnten. Und trotzdem versuche ich damit auch meine Familie zu ernähren und auch gesunde Produkte zu erzeugen.
Und jetzt kommt schon Normatives ins Spiel, also die Frage, die Gesellschaft soll definieren, was sie eigentlich möchte von der Landschaft, möchte von dem ländlichen Raum. Dann schauen natürlich alle sofort auf die Wissenschaft und sagt, erklärt uns denn mal, was wir da eigentlich fordern sollen. Darüber werden wir sicherlich auch noch zu sprechen haben. Lassen Sie uns erst noch mal über diesen Wandel und über diese Beschleunigung, von denen Matthias Freude gesprochen hat, reden. Über welche Zeiträume kann man das denn feststellen? Also nehmen wir mal nur diese 25 Jahre seit dem Beschluss für die Großschutzgebiete wie Biosphärenreservat Schorfheide-Korin, Nationalpark Unteres Odertal, seit dem industriellen Zusammenbruch in Ostdeutschland, dem Aufbau neuer Existenzen. Sind 25 Jahre ein Zeitraum, den man gut überblicken kann, an dem man das gut darstellen kann, was sich verändert, was sich möglicherweise auch beschleunigt? Matthias Freude?
Ja, vor 25 Jahren, als wir die Großschutzgebiete gebastelt haben, da war übrigens das ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Wie kann es denn unter dem neuen gesellschaftlichen System weitergehen? Dass es zum Ende der DDR in Brandenburg nicht so besonders ausgesehen hat, zumindest aus unserer Sicht, muss ich hier vielleicht nicht weiter erklären, mit der absolut intensiven Landnutzung. Wir wollten uns ja immer selbst ernähren als kleine DDR und so weiter. Also neues Denken über eine möglichst lange Zeit stabil. Machen wir Schutzgebiete, Naturschutzgebiete, wo möglichst gar nicht keine wirtschaftliche Nutzung stattfinden soll. Und für mich damals schon wie heute sehr viel wichtiger, wir wollten auch Gebiete schaffen, Biosphärenreservate damals genannt, das Wort gab es damals noch gar nicht so richtig, und Naturparke, wo wir versuchen wollten, das, was Herr Behrendt gerade sagte, nämlich naturverträglich ökologisch zu wirtschaften. Das war der Gedanke, möglichst lange. Und was daraus geworden ist, sehen wir heute. Viel Licht und viel Schatten. Wir haben es gerade im Ansatz schon von Herrn Behrendt gehört.
Klaus Müller, was sind so zeitliche Perspektiven, in denen man beim ZALF nachdenkt? Also sind 25 Jahre eigentlich eine sehr kurze Zeit oder ist das eher eine Zeit, über die man, wo man sehr gute Ergebnisse schon herausfinden kann?
Also wir beschäftigen uns am ZALF sicherlich nicht mit den geologisch relevanten Zeiträumen. Da sind 25 Jahre für uns derzeit schon ein Zeitraum, der interessant ist. Und wir sehen natürlich dort schon, wenn wir die letzten 25 Jahre Revue passieren lassen, dass sich beispielsweise in der Landwirtschaft sehr viele Dinge verändert haben. Beispielsweise die von Ihnen angesprochene Vermeisungsproblematik.
Mir fällt dazu noch was ein. 25 Jahre, weil gerade die Studie jetzt raus ist, vor wenigen Wochen raus. Die haben mit vielen 4000 ehrenamtlichen bearbeitet in Deutschland die Vögel der Agrarlandschaft gezählt. Und, es wundert keinen, die sind deutlich weniger geworden, und zwar die Hälfte. Die Hälfte der Vögel der Agrarlandschaft in 25 Jahren weg. Und wenn man das auf Europa, auch das ist gemacht worden, gerade in diesem Winter rausgekommen, große Studie, die Vögel der Agrarlandschaft in ganz Europa sind zurückgegangen um 300 Millionen. 300 Millionen Vögel, das heißt mehr als die Hälfte aller Vögel, die noch vor 25 Jahren die Agrarlandschaft bevölkert haben, darunter mit meinen Lieblingsvögel, Feldlerche, Großtrappe, okay, wer kennt die heute noch, Wachtel, Rebhuhn und so weiter, die sind weg. Also 25 Jahre, eine kurze, für die meisten, für uns eine kurze Zeit, aber die Lebewesen, die reagieren drauf, viele
die,
zumindest.
Die Großtrappe hat zumindest eine gewisse Konjunktur gehabt, als man irgendwie die ICE-Strecke gebaut hat. Da war sie plötzlich in aller Munde. Danach ist das wieder verschwunden, obwohl die meisten wahrscheinlich gar nicht wussten, wie eine aussieht. Wolfgang Wende hat sich gemeldet.
Ja, ich möchte das gerne nochmal ergänzen, auch mit Zahlen, die wir bei uns im Hause auch eruiert haben. Also im Zeitraum von 1990 bis 2010 ist es tatsächlich so, dass Dauergrünland umgebrochen wurde in Ackerfläche in Größenordnung von 875.000 Hektar. Nun sagt die Zahl erstmal nichts. Ich möchte das mit einem kleinen Bild verdeutlichen. Das sind etwa die Hälfte der Fläche des Freistaates Sachsen. Und ich denke, das zeigt eigentlich sehr eindrucksvoll, was da für ein Intensivierungsschub in den letzten 20 Jahren vor sich gegangen ist. Ich denke, diese 25 Jahre sind gut gewählt, weil zwei Aspekte in diese 25 Jahre zurückblickend hineinfallen, nämlich natürlich ausgelöst durch die Wiedervereinigung ein erheblicher Infrastrukturausbau, gerade in den neuen Bundesländern. Das hat dazu geführt, dass natürlich in großem Umfang Siedlungsflächen, Verkehrsinfrastruktur realisiert wurden, was ganz erhebliche Auswirkungen auf Flächenverbrauch, aber auch auf die Landschaft hat. Und den zweiten Treiber für Landschaftswandel und Landschaftsveränderung, die Energiewende, die sicherlich neben der allgemeinen Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung auch ganz erheblich zu diesem Intensivierungsschub beigetragen hat.
Merken Sie, Ralf Behring, eigentlich diese Intensivierung um Sie herum?
Ja, also mir kommt jetzt, wo Sie sagen, wird mir eigentlich erst mal bewusst, wie die Bedeutung der Landwirtschaft nach der Wende war. Damals gab es Agrarüberschüsse. Und man hat sich als Landwirt eigentlich gedrängt gefühlt, seine Flächen aus der Produktion zu nehmen. Viele wissen noch, es gab damals im großen Stil Flächenstilllegung. Und es war eigentlich als Landwirt, hat man das Gefühl gehabt, naja, die Produktion spielt jetzt nicht die große Rolle. Lieber ein bisschen weniger produzieren, das ist für die Gemeinschaft wahrscheinlich eher besser. Jetzt ist es genau andersrum. Also jetzt wird man als ökologisch wirtschaftender Betrieb dann auch, wird einem vorgeworfen, Mensch, ihr produziert viel zu wenig. Ihr könnt die Weltbevölkerung nicht ernähren. Ihr müsst mehr produzieren, mehr aus dem Boden rausholen, effektiver arbeiten. Also das ist jetzt natürlich nicht eine Sache jetzt aufs Dorf, sondern generell auch nicht nur auf Brandenburg bezogen, sondern wahrscheinlich europaweit. Da ist schon ein enormer Wandel vollzogen und natürlich auch in dem Bewusstsein der Landwirte. Wenn ich vor 20 Jahren noch das Gefühl hatte, naja, es kommt jetzt nicht so darauf an, dass ich viel produziere, dann kann ich auch darauf achten, dass ich die Hecken stehen lasse, dass ich neue Hecken pflanze. Die Gesellschaft möchte es ja so. Jetzt ist es genau andersrum. Also wenn ich zum Beispiel eine Kontrolle bekomme, viele wissen vielleicht, dass wir Landwirte ja regelmäßig Kontrollen bekommen, haben wir auch genügend Flächen, die wir beantragt haben, wofür wir auch Geld bekommen, dann wird von den Behörden gesagt, Herr Behring, die Hecken müssen aber noch ein bisschen weiter weg. Also schauen Sie, Sie müssen genügend beantragen. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Ja, also da wird sogar von staatlicher Seite einen dazu gedrängt, die Produktion weiter auszudehnen. Und ob das positiv ist, wage ich zu bezweifeln, weil man legt zu wenig Wert auf die Nachhaltigkeit. Also es kommt uns doch jetzt nicht darauf an, dass wir jetzt im Augenblick sofort so viel produzieren, sondern als Landwirt möchte ich das Gefühl haben, dass auch meine nächste Generation, die mir nachfolgenden, auch noch den Boden erhalten.
Also dass eine Streuobstwiese am Ende dann gar nicht so gestreut ist, sondern dass man möchte, dass möglicherweise dann wirklich eine optimale Ausnutzung auch des Raumes da ist. Klaus Müller hat sich gemeldet.
Ich wollte noch einen anderen Aspekt in die Diskussion einbringen, den man in den 25-jährigen Zeithorizont erkennen kann. Herr Wender hat die Umnutzung, den Umbruch von Grünland angesprochen. Das ging einher mit einem Rückgang der Tierhaltung in den neuen Bundesländern, mit einem deutlichen Rückgang der Tierhaltung im Vergleich zu Ende der 80er Jahre. Gleichzeitig ist es aber zu einer Konzentration in einigen Bereichen gekommen und wir sehen jetzt in der jüngeren Zeit auch eine ganz intensive Diskussion, trotz der geringeren Tierhaltung hinsichtlich dieser Frage Massentierhaltung und die Konsequenzen tierethischer Natur und so weiter. Das ist ein ganz neuer Aspekt, der bei der Nutzung von Landschaften jetzt in den letzten Jahren thematisiert wird, immer stärker thematisiert wird. Der Sachverständigenrat beim Bundeslandwirtschaftsministerium hat das jetzt auch vor kurzem aufgegriffen. Und das ist natürlich auch etwas, was in so einem Zeithorizont dann langsam deutlich wird.
Es gibt ja Probleme, die damit zusammenhängen, die man gar nicht sieht.
Genau.
Das ist fast noch schlimmer, wenn man solche Konzentrationen von 30, 40 oder über 50.000 Großtieren hat, in dem Fall die Schweine, da kommt sehr massiv Stickstoff an, Dünger. Dünger ist was ganz Feines, die Pflanzen brauchen es, wissen wir alle. Aber was sich da, und wieder 25 Jahre jetzt, um die ins Spiel zu bringen, was sich da in den letzten 25 Jahren abgespielt hat, ist bemerkenswert, schwer zu sehen. Viele von uns sehen, die Landschaft ist dunkelgrüner. Der Ökolandwirt, der weiß ganz genau, wovon wir reden. Der mineralische Stickstoff, der bringt die ganze Landschaft durcheinander. Das Tierleben zumindest der Landschaft und das Bodenleben. Pflanzen, das sind die meisten, die sind an ganz, ganz wenig Stickstoff gewöhnt. Die werden von wenigen, noch viel weniger Pflanzen, die Stickstoff vertragen, werden überwachsen. Die Vielfalt an Pflanzen schwindet und zwar dramatisch. Sehen die wenigsten von uns, wir kennen schon Pflanzen. Wenn man aber weiß, dass an jeder Pflanze 7 Insektenarten hängen und davon wieder Vögel leben, erklärt sich auch, und das ist einer der Hauptgründe, warum zum Beispiel die Vogelvielfalt so dramatisch zurückgeht. Überhaupt 25 Jahre rückwärts betrachtet, Schwund an Vielfalt. Und zwar in vielen, vielen Fällen. Und Stickstoff ist einer der wesentlichen Ursachen.
Wir sprechen gleich weiter. Vorher machen wir mal kurz aktuelle Nachrichten, Wetter und Verkehr. Die Zukunft der Landschaft zwischen UNESCO-Schutz, nachhaltiger Nutzung und neuen Wunden. Das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Leibniz-Gemeinschaft. Bei mir sitzen Wolfgang Wende vom Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden, Klaus Müller vom ZALF Müncheberg, dem Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Ralf Behring, Biolandwirt und Landschaftsplaner aus Leuenberg und Matthias Freude, Präsident des Landesamtes für ländliche Entwicklung und so weiter. Und wir haben eben gehört, dramatische Veränderungen, zum Beispiel durch den starken Stickstoffeintrag, Rückgang der Artenvielfalt. Frage, blicken wir jetzt, wenn wir auf die Region Metropole Berlin und Brandenburg drumherum oder auf Ostdeutschland schauen, auf eine besondere Entwicklung oder sind das Tendenzen, wo wir sagen können, das, was wir hier erleben, auch das, was an Herausforderungen für Landschaftsplanung, für Politik, für Verwaltungen ist, ist hier wie anderswo ähnlich. Klaus Müller.
Ich glaube, es gibt ein paar regionalspezifische Dinge, zum Beispiel die Wiedervereinigungssituation, die wir hier hatten und der große Umbruch im Bereich Infrastruktur, im Bereich Förderung des Agrarsektors. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die lassen sich auf jede größere Metropolregion und ihren Umraum übertragen. Ich denke zum Beispiel an die ganze Ausdifferenzierung von Ansprüchen, die wir haben in Richtung Nutzung der Landschaft. Während es früher nur um agrarische Produktion ging, vielleicht noch um Bergbau, spielen heute Ansprüche aus dem Bereich Tourismus und Freizeit eine Rolle. Es sind dann Ansprüche hineingetragen worden, die mit dem in den Kontext der Energiewende einzuordnen sind, regenerative Energien. Es sind neue Ansprüche hineingekommen, die zu tun haben mit Biodiversitätsschutz und so weiter. Also das Ganze hat sich erheblich ausdifferenziert bis hin zu Ansprüchen mit Rohstoffen für Biotechnologie.
Wenn diese Ausdifferenzierung von Ansprüchen da ist, was bedeutet das für das Planen oder das Entwickeln von Zukunftsszenarien für Landschaften? Bedeutet das, dass wir sagen können, wir müssen die sozusagen alle voneinander trennen? Also hier hat man sozusagen das geschützte Feuchtbiotop und dann kommt irgendwie eine Zwischenzone und dann hat man da eben sozusagen die Agrarnutzungswüste und dort hat man möglicherweise dann den Wildpfad für den Touristen und so.
Ja, es ist sehr spannend. Ich bekleide ja auch den Lehrstuhl für Siedlungsentwicklung an der TU Dresden, also beschäftige mich mit Städtebau und dort gab es eben so in den bis in die 70er, 80er Jahre hinein im Bereich Stadtplanung ja immer das Prinzip der funktionalen Trennung. Ja, die Stadt soll getrennt werden. Das hat dann sozusagen auch zur verkehrsgerechten Stadt, zur autogerechten Stadt geführt und so weiter.
Und dazu, dass alle im Stau stehen.
Und dazu, dass heute alle im Stau stehen. Das ist ja überwunden. Und ich denke, dasselbe gilt für Landschaft. Also eine Denke, die eine funktionale Trennung vornimmt in Bereiche, die wir devastieren können, die wir ausbeuten können, ohne uns um Nachhaltigkeit zu bemühen. Auf der einen Seite und dann liebliche, romantische Landschaften in Schutzgebieten, am besten noch mit Zaun drumherum. Das kann es ja eigentlich nicht sein, sondern es muss genau andersrum sein. Wir müssen mit Landschaftsbild, mit ästhetischen Qualitäten, Fragestellungen, die die Bürgerinnen und Bürger umtreiben im Übrigen, wir müssen mit Naturschutz, mit Landschaftsentwicklung in den Gesamtraum hinein, auch in die Agrarlandschaften. Und ich denke, dass die Landschaftsplanung in Deutschland da durchaus ein ganz gutes Instrument wäre, wenn man sie denn nochmal stärken würde und auch zum Beispiel ausfinanzieren würde, dass Maßnahmen intensiver aus der Landschaftsplanung umgesetzt werden können.
Ralf Behring, wie ist das denn mit den Bedürfnissen der Städter und der Bedürfnisse der Menschen auf dem Land? Das sind ja auch ganz unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen. Also Sie haben das Glück, dass Sie 20 Kilometer vom Berliner Ring entfernt sind. Das heißt, dass Sie als Zielgruppe Ihrer Produkte ja im Grunde genommen auch immer diese hungrige Metropole haben.
Naja, die Bevölkerung durchmischt sich ja auch zwischen Städter und Landbevölkerung. Viele Berliner ziehen zumindest am Wochenende in die Dörfer und bringen da auch viel Leben, auch viel kontroverse Diskussion mit rein. Zum Teil auch schwierige Diskussionen für uns Landwirte. Na, wenn meine Schafe dann eben doch mal auf die Straße ihr Häufchen hinterlassen, Dann hat eine dörfliche Bevölkerung das noch relativ gelassen gesehen, städtische Bevölkerung sieht es anders. Dafür kommen aber auch andere Impulse rein, die ich auch sehr gut finde. Also es ist nicht mehr so eine starke Trennung zwischen Stadt und Land und beide lernen längerfristig auch voneinander. Vielleicht brauchen wir nochmal 25 Jahre, bis sich ein bisschen angeglichen hat.
Ich würde das gerne bestätigen. Wir haben vor kurzem ein EU-finanziertes Forschungsprojekt abgeschlossen, wo es um landschaftsästhetische Fragen in der Märkischen Schweiz, in der Naturparkregion Märkische Schweiz ging. Und da war auch das für uns überraschende Ergebnis, dass sich die Präferenzen der Berliner nicht unterscheiden von den Präferenzen der Bevölkerung draußen. Im Nachhinein ist das auch logisch, denn direkt mit der Landwirtschaft haben eigentlich nur noch die wenigsten auch im ländlichen Raum zu tun. Der Beschäftigungsanteil, der liegt da jetzt mittlerweile doch auch im Bereich von 5%, selbst in agrarisch stark geprägten Regionen.
Matthias Freude, also wenn man über solche Konflikte spricht, dann sind Sie ja im Grunde genommen ein guter Experte. Also 2 Jahrzehnte lang waren Sie Präsident des Umweltamtes in Brandenburg. Da ging es häufig immer darum, was machen wir eigentlich bei Hochwasser. Da sind Sie überregional bekannt geworden. Jetzt sind Sie Präsident des Landesamtes für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung. Das heißt, Sie kennen diese unterschiedlichen Zuschreibungen, Konflikte an die Landschaft eigentlich aus erster Hand. Hat man da was gelernt? Ist man sozusagen da jetzt 2 Jahrzehnte weiter oder merkt man im Grunde genommen, die Anforderungen sind gewachsen an die Landschaft und das heißt auch möglicherweise die Auseinandersetzungen wachsen?
Spannende Frage, über die man übrigens selber öfter nachdenkt. Mhm. Wenn ich mir überlege, vor 25 Jahren in vielen Punkten sind wir genau an der gleichen Stelle gewesen wie heute. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt von beiden Seiten das betrachtet, merkt man, das sind eigentlich gar nicht zwei Seiten. Eigentlich ist es das Gleiche. Wenn man es denn mit einem Wissensniveau betrachten würde, das wir vielleicht hier haben, was Herr Behrendt gesagt hat, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Müssen wir denn so viel aus der Landschaft rausholen? Müssen wir denn, wie zu DDR-Zeiten mit der Höchstertragskonzeption, hat uns damals alle verschreckt und erschreckt. Wir als Brandenburger könnten wir nicht Berlin sehr viel naturnäher ernähren, muss ja nicht immer mit Biolandbau sein, könnten wir das nicht machen und gleichzeitig eine Landschaft produzieren, Gänsefüßchen produzieren, wo jeder gerne hingeht, wo die Feldlerche auch noch singt, dauerhaft singt. Wenn ich mir meine jetzigen Kollegen von den Bauern angucke, viele sehen das ganz genauso. Spannenderweise, Landwirtschaftspolitik wird ja längst nicht mehr bei uns in Brandenburg oder in Baden-Württemberg oder sonst wo gemacht. Das kommt ja längst von der Europäischen Union. Da gibt es auch zwei, die eine Agrardirektion und die andere die Direktion Umwelt. Die geben da große Richtlinien raus und leider sind die nicht immer deckungsgleich. Die beißen sich auch manchmal. Das gibt also Sachen, wo wir noch lange bohren müssen, dicke Bretter. Und ich finde, umso mehr wir wissen, umso mehr wir auch Praktiker hören und die zusammensetzen, an guten Beispielen zeigen, es geht doch, bitteschön, es geht doch, dann kommen wir einen Schritt weiter.
Vielleicht darf ich da noch mal ansetzen. Ich glaube nämlich, es ist zu pessimistisch, wenn man jetzt den Eindruck entstehen lassen würde, dass man nichts dazugelernt hat. Ich glaube, man hat schon was dazugelernt, nämlich im Hinblick auf die Lösung dieser immer komplexer werdenden Situation. Wir wissen heute, dass wir alle Akteure an einen Tisch holen müssen und dass wir nicht generelle Lösungen für gesamte Regionen machen können, sondern nur konkrete Situationen in einer bestimmten Region unter Einbeziehung aller Akteure und unter Einbeziehung verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen lösen können. Aber die Situation ist auch komplexer geworden. Früher war das so ein klassischer Konflikt zwischen Produktion und Ressourcenschutz, zwischen agrarischer Produktion und Ressourcenschutz. Heute haben wir Konflikte zwischen Landschaftsästhetik, Energiewende, Wind, regenerative Energien, Mais. Das sind im Prinzip, ich nenne es jetzt mal grüne Themen in Anführungszeichen, und das sind sehr viele Konfliktpotenziale allein dazwischen, unabhängig von dem reinen Produktionsziel, das in Richtung Nahrungsmittelversorgung gerichtet ist.
Ja, Herr Müller, aber an einer Stelle möchte ich nochmal einhaken und auch Herr Freude. Vielleicht haben wir mehr Kenntnis über die Zusammenhänge und auch die ökologischen Implikationen. Eigentlich müssen wir doch eingestehen, dass die Intensivierung der Landwirtschaft und der landschaftlichen Nutzung, ja, mal jenseits der Landwirtschaft durch Windkrafträder, die errichtet werden. Ja, wir haben also inzwischen 23.000 Windräder in Deutschland. Das ist ja toll in Richtung Energiewende. Aber die intensive Nutzung von Landschaft, auch die Übernutzung von Landschaft und Landnutzung, die müssen wir doch konstatieren. Und ich sehe da eigentlich eigentlich ein Trend, der weiter in Richtung Verschlechterung geht. Also insoweit mache ich mir schon auch Sorgen, wie wir damit umgehen mit diesem Aspekt. Also dass man sagen kann, wir stehen da, wo wir vor 20 Jahren stehen. Nee, eigentlich würde ich sagen, wir stehen auf einem noch schlechteren Terrain im Moment.
Aber was dann wird ja auch Erwartungen, wenn ja auch Erwartungen an die Wissenschaft geweckt. Also dass Sie beide jetzt von diesen beiden Leibniz-Instituten uns natürlich sagen können, wie kommen wir aus dem Dilemma heraus? Also jetzt gut, wenn die Windräder in der Nähe der Wartburg stehen, kommt die UNESCO und sagt, das darf nicht sein. Aber in der Prignitz ist nun mal nichts unter UNESCO-Schutz. Da sind die Anwohner schon eher konfrontiert damit. Was für Erwartungen gibt es an die Wissenschaft und wo spielen Sie den Ball zurück und sagen, nein, das ist jetzt aber normativ, das müsst ihr in der Gesellschaft diskutieren, da können wir nur die Rahmengrundlagen zur Verfügung stellen.
Ja gut, Wissenschaft kann nie sagen, was sein soll. Ja, ist eine Wertfrage, ist normativ, es kann nur die Politik, das kann nur die Gesellschaft. Wissenschaft kann natürlich durch Empirie aufzeigen, was gerade ist. Ja, und dass im Verhältnis zu bestimmten Normen der Gesetzgebung Aspekte überschritten sind einer nachhaltigen Nutzung. Ja, Herr Freude hatte angesprochen, Nitratverlagerung ins Grundwasser, das ist ein Riesenproblem. Ja, wir kriegen es nicht hin, die Nitratrichtlinie aus der EU jetzt in Deutschland irgendwie anzupacken, umzusetzen. Das wird aus meiner Sicht auch vielleicht gewollt, ich weiß es nicht, durchaus verzögert. Ja, und das zeigt, dass wir da ein Riesenproblem haben mit der Qualität unseres Grundwassers. Wir können als Wissenschaft das sehr deutlich aufzeigen, dass diese Probleme bestehen. Wir können die sogar lokalisieren. Handeln muss natürlich in gewisser Weise auch die Politik, wobei Wissenschaft dadurch, dass sie die Problemstellung aufzeigt, durchaus auch einen Impuls setzen kann an der Stelle.
Wir können natürlich zeigen, wo man mit welchen Hebeln ansetzen könnte, um bestimmte Entwicklungen zu beeinflussen. Sie hatten vorhin die gemeinsame Agrarpolitik der EU schon angesprochen. Sie haben implizit das regenerative Energiengesetz, diese ganze Fördermaßnahmen angesprochen. Wir haben die Hebel und wir können als Wissenschaftler sagen, was würde passieren, wenn wir an dieser Schraube drehen, dann bezüglich der Nutzung der Landschaft.
Jetzt verlasse ich mal meine Wissenschaftlerrolle und gehe doch mal mehr in Richtung normative Setzung und Bewertung. Darf ich ja auch aus der Sicht eines Bürgers tun. Man fragt sich schon, warum die konventionelle Landwirtschaft mit den Intensitäten, die wir aufgezeigt haben, 40% des Haushaltes der EU auf ist. Ja, das sind die Subventionen, die in die Landwirtschaft fließen und sozusagen mit den ökologischen Implikationen. Da ist schon die Frage, ob diese Subventionen nicht künftig einfach viel stärker und viel strikter an Umweltauflagen, an Erfüllung von Ökosystemleistung, an Landschaftserhalt geknüpft werden müssen.
Da will ich, bevor Matthias Freude antwortet, Ralf Behring mal fragen, wie ist das denn eigentlich für den Praktiker vor Ort? Also der muss ja auch gucken, wie er möglicherweise durch Mischfinanzierung, möglicherweise auch durch Förderungen weiterkommt.
Na, ich wollte jetzt nochmal kurz, also es geht auch in die Beantwortung Ihrer Frage, den Vorwurf erwidern, die Landwirte sind ja erstmal Subventionsempfänger und nehmen einen riesigen Posten. 50 Milliarden Euro sind es, glaube ich, jedes Jahr, die die Landwirtschaft verspürt.
Ja, aber das im Lichte von Griechenland im Moment, ja. Wir debattieren über das, was wir an Geld nach Griechenland hineinwerfen. Ja, das tun wir in die Landwirtschaft schon seit 15 Jahren hinein.
Ich möchte nicht die Subvention verteidigen. Ich möchte nur mal daran erinnern, als ich meine landwirtschaftliche Lehre begonnen hatte, auch studiert hatte, ist schon eine Weile her, da gab es für die Landwirtschaft keine Flächenprämie, wie sie jetzt gab. Eigentlich auch noch nicht mal eine Bioprämie, da lag der Preis aber um fast das Doppelte. Also da haben wir damals 90 Mark, 100 Kilogramm Weizen bekommen. Jetzt liegt er bei der Hälfte dessen, nach 30 Jahren Inflation. Also könnte man behaupten, die Subventionen, die wir Landwirte bekommen im Augenblick, sind die Gegenleistung dazu, dass wir dem Weltmarktpreis gegeben wurden. Die Gelder, die wir bekommen, fließen ja auch zum Großteil wieder ab in die Pachten. Ich zahle 6-mal höhere Pachten wie vor 10 Jahren. Von den Dieselkosten, das weiß jeder selber, die riesigen Summen verschlimmen. Also ich wäre gerne dabei, Subventionen wieder zurückzubauen. Es ist kein besonders schönes Gefühl für jemanden, dass man nicht mit seiner eigenen Arbeit, Händearbeit, das Einkommen der Familie erwirtschaftet, sondern wie alle anderen Bauern auch, circa 40-50% des Einkommens über Subventionen kommt, ist kein besonders schönes Gefühl. Ich würde sehr, sehr gerne nur noch von meinen Produkten leben, die ich anbaue und der Gesellschaft zur Verfügung stelle.
Ich würde hier gar nicht über Subventionen sprechen wollen, sondern ich würde über die Manövriermasse sprechen wollen, die wir haben. Mit dem EU-Agrarhaushalt haben wir 40, 50, je nachdem, was ich reinnehme, alles Milliarden Euro pro Jahr, die man auch einsetzen kann, um gezielt Leistungen nachzufragen, die die Gesellschaft interessiert, die die Gesellschaft haben will. Das ist auch eine Diskussion, die in der Wissenschaft geführt wurde und die auch seitens der Kommission intensiv geführt wurde und wo sogar Vorschläge in diese Richtung stärker hineingebracht wurden bei der Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik, was dann aber insbesondere auch in Deutschland und Frankreich nicht mehrheitsfähig war und dann wieder eingebremst wurde. Aber prinzipiell haben wir hier sehr viele Mittel, die wir genau zur Nachfrage, zur staatlichen Nachfrage nach Leistungen wie Biodiversitätsschutz und so weiter verwenden könnten. Und dann hätten die Landwirte auch die Möglichkeit, bestimmte Dinge da zu produzieren, die die Gesellschaft will, und müssten sich nicht als Subventionsempfänger bezeichnen lassen.
Jetzt Matthias Vogel.
Ich glaube übrigens, das wird die Zukunft sein, dass es genau in der Richtung geht. Das wird noch eine Weile dauern, da wird es noch Abwehrgefechte geben von denen, die immer so gelebt haben mit Flächenprämien und so weiter. Aber ich glaube, um den Frieden in der Gesellschaft halbwegs wiederherzustellen im Agrarbereich, wird das so kommen. Umweltgerechter produzieren, es wird trotzdem lang und eine Landschaft, in der sich auch Touristen und was weiß ich, vielleicht auch Artenvielfalt ein bisschen wohler fühlt aus zur Zeit. Ich wollte was ganz anderes aber zurück. Sie hatten vorhin angesprochen, die Rolle der Wissenschaft. Ich bin nun auch über 30 Jahre an der Uni, ich habe es gerade nachgerechnet, und wie viele Generationen von Studenten haben mir schon Ähnliches erzählt. Was hat wirklich Punkte gebracht, wenn man das mal abrechnet nach so vielen Jahren? Da denke ich, was wir in die Praxis gesteckt haben. Und da haben wir doch Beispiele vorzuzeigen. Zum Beispiel Ökodorf Brodowin, kurz nach der Wende mit vor Ort entstanden, passend zum Biosphärenreservat Schorfheide-Korin. Das ist ein Dorf, das erstmal wunderbar davon leben kann. Ich kenne die Bücher, die haben, weil wir reingucken dürfen und müssen. Ich weiß, die haben die geringste Arbeitslosenquote, etwa vergleichbar mit Potsdam, im ganzen Land und das über Jahrzehnte. Und wenn man dort ein Grundstück haben will, ist ja auch ein wunderbarer Maßstab. Was ist denn Landschaft oder was ist denn ein Ort wert? Wenn du dort ein Grundstück haben willst, sagen die, nö, ausverkauft, zu uns wollen so viele, gerade auch junge Familien ziehen, geht nicht. Also es funktioniert doch. Und was ich meine, Wissenschaft lohnt sich, Beispiele zu initiieren, zu unterstützen, wo alle hingucken können. Denn viel, viel mehr als große Artikel, als Vorträge, von mir aus auch Diskussionen im Radio, helfen Beispiele, wo jeder gucken kann, sagen, guck mal, funktioniert doch. Und die Feldlerche singt trotzdem.
Wir sprechen gleich weiter, wir machen vorher noch mal aktuelle Nachrichten, Wetter und Verkehr. Mit Ralf Behring, Matthias Freude, Klaus Müller und Wolfgang Wende sprechen wir weiterhin über Landschaft im Wandel. Über ein Thema müssen wir natürlich jetzt schon reden, wie wir uns einstellen auf einen ganz spezifischen Wandel, auf das, was wir als Klimawandel diskutieren. Die Gottesanbeterin erobert die Region, stand vor kurzem, als es mal so richtig warm war, in einer Zeitung, die Schrecken kommen nach Brandenburg. Also nicht der Schrecken, sondern die Schrecken. Was bedeutet, wenn wir in die Zukunft schauen, an Herausforderungen für Landschaftsplanung, für die Praktiker, für Verwaltung und Politik eigentlich der prognostizierte Klimawandel? Matthias Freude.
Wir durchschauen es noch gar nicht. Wir füllen da wahrscheinlich alle Vorlesungsreihen damit und sehen von Jahr zu Jahr, was wir Neues wissen. Und wenn man dann weiß, dass der Wald sehr viel schneller wächst, bayerischen Kollegen haben gerade herausgefunden, eine Buche wächst heute durch Klimawandel, verlängerte Vegetationsperiode und mehr Stickstoff in der Luft, mehr CO2, wächst an die 70% schneller als noch vor 30, 40, 70 Jahren. Wir sehen es gar nicht, was sich dann tut.
Klaus Müller. Ein paar Dinge kann man schon absehen. Das eine ist, dass die Varianz möglicherweise größer wird von bestimmten Wetterereignissen, dass ein paar Extremereignisse mehr kommen könnten. Und die andere Herausforderung, die, glaube ich, von vielen konstatiert wird, ist die Frage des Wassermanagements. Wir sind hier in der Region, in einer gewässerreichen Region, aber letztendlich sind wir wasserarm. Wir haben deutlich unterhalb des deutschen Durchschnittes liegende Niederschlagsmengen pro Jahr hier. Und da wird schon seit 25 Jahren diskutiert, wie kann man den Wasserrückhalt in der Landschaft hier optimieren. Und das manchmal habe ich da meine Zweifel, ob wir da wirklich weitergekommen sind. Und ein anderer Punkt, auf den im Moment viele Forschungsprojekte ausgerichtet sind, das ist, dass man mehr Pflanzen züchtet, die in Richtung größere Hitzeresistenz, größere Wasserstressresistenz gehen. Dritter Aspekt, der häufig thematisiert wird, das ist, dass wir auch unsere Naturschutzziele überprüfen müssen. Denn wenn wir hier irgendwann mal +2 Grad haben sollten, dann sind die Arten, die wir hier heute schützen wollen, hier eigentlich gar nicht mehr für diese Lebensräume geeignet, sondern dann haben die woanders bessere Potenziale.
Ich würde gerne noch mal den Fokus so ein bisschen zurückschwenken auf die Frage Landschaft. Wie wird sich Landschaft verändern? Nun komme ich aus Sachsen, aus Dresden. Wir haben also im Hinblick auf den Klimawandel natürlich ganz erhebliche Anpassungsleistungen zu erbringen im Hinblick auf Hochwasservorsorge. Das ist für Brandenburg sicherlich ganz ähnlich. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das tatsächlich größere Implikationen auf Landschaftsveränderung noch auslösen wird oder haben wird. Also sprich, müssen die hochwasserangepassten Landschaften vielleicht anders aussehen.
Eine andere Geschichte, noch nicht angesprochen, genauso für Sachsen wie in Brandenburg, dramatisch wichtig, die neuen Seen, die entstanden sind. Die größte künstliche Seenlandschaft in Europa.
Wir wissen, also 28 diese Braunkohle-Folgelandschaft.
Die Braunkohle-Folgeseen. Dutzende Quadratkilometer, nicht ein paar Hektar, Quadratkilometer große Wasserflächen, die verdunsten natürlich auch. Der Mittelsee verdunstet an einem warmen Sommertag fast einen Zentimeter Wasseroberfläche. Jeden Tag geht er weg. Stellen Sie sich vor, was da an Wasser verdunstet und das Kleinklima verändert. Vielleicht sogar das Regionalklima, genauer gesagt. Und jetzt zu den Hochwasserflächen. Natürlich, das trifft mittlerweile ganz Europa an. Deshalb gibt es ja europäische Richtlinien jetzt. Hochwasserschutz. Liebe Leute, steht da praktisch drüber. Legt mal eure Deiche zurück und macht's möglichst schnell. In Klammer, die Holländer haben das längst gemacht. Mit Milliardenaufwand. Die haben einfach noch mehr Angst als wir. Und ich denke, wenn sie in 15, 20 Jahren an viele Flüsse bei uns schauen werden. Die Elster ist das Nächste, was ansteht. Die Elster kommt von Sachsen rüber nach Brandenburg. Da wird sich unglaublich viel tun, weil es so, wie es jetzt ist, mit den Deichen rangequetscht an die Flüsse, so kann es nicht bleiben.
Wie ist das für einen Landwirt mit dem prognostizierten Klimawandel? Wie stellen Sie sich darauf ein?
Also ich kann tatsächlich in den 25 Jahren, seitdem ich den Betrieb übernommen habe, tatsächlich eine Veränderung in der Natur feststellen, so wie Herr Freude gesagt hat. Die Bäume wachsen wirklich schneller. Der Spiegel der Grundwasserseen geht rapide zurück. Meine Solaranlage, die ich installiert habe, bringt fantastische Erträge, viel mehr als prognostiziert, weil wir einfach einen höheren Sonneneinstrahlung haben. Also wir haben positive Aspekte. Obstbau, Herr Dr. Schwärzel vom ZALF hat ja mal gesagt, dass der Obstbau eine große Zukunft hat in Brandenburg aufgrund der größeren Wärmesumme. Wasserhaushalt ist tatsächlich ein ganz großes Manko. Bei mir allerdings jetzt nicht der Überschuss. Ich wohne jetzt nicht im Oderbruch, sondern eher auf einem sehr, sehr sandigen Acker. Da ist das Problem. Wir haben wahrscheinlich die gleichen Niederschläge in der Summe, so wird es zumindest prognostiziert, auch in den nächsten Jahren. Aber aufgrund einer verlängerten Vegetationszeit haben wir größere Verdunstungen, also das Wasser wird fehlen. Da verspreche ich mir gar nicht so sehr viel von der Wissenschaft. Also die Landwirte, die es noch von der Pike auf gelernt haben, wissen, dass sie den Wasserhaushalt nur mit einem besseren und erhöhten Humusgehalt steigern können. Der Humusgehalt erfordert sehr viel Zeit. Das ist das Problem. Das schaffe ich nicht von 1-2 Jahren. Das ist eine Generationsfrage. Und da hake ich jetzt ein. Ich werde nicht auf Flächen große Investitionen tätigen, wenn ich nur eine Verfügungsgewalt über 2 Jahre habe. Und so ist es de facto beim größten Verpächter der BVVG, nämlich, dass er alle 2 Jahre die Möglichkeit hat, über eine Pachterhöhungsklausel aus dem Vertrag dem Landwirt zu entreißen.
Die Landschaft, die wir heute haben, ist die Folge von Entscheidungen vor 100, vor 200 Jahren, vielleicht auch vor 25 Jahren. Das heißt, es ist eine große Langfristperspektive. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie auch Böden, auch in Brandenburg, aufgekauft werden durch internationale Konsortien, die natürlich eher nicht eine, sagen, Zeitperspektive von 100 Jahren sich vornehmen, dann entsteht da einer dieser Konflikte, über die wir am Anfang gesprochen haben.
Vielleicht ist das Interesse von Investoren an Land eigentlich nur der erste Schritt zu so einem längerfristigen Denken. Denn warum investieren die? Weil Land wertvoller geworden ist, weil immer mehr Ansprüche drauf gerichtet sind. Und weil alternative Anlagemöglichkeiten zurzeit nicht gerade hoch attraktiv sind. Ich sehe da durchaus dann auch mittelfristig, wenn man allgemein ins Bewusstsein hineinkriegt, dass Land eine wertvollere Ressource ist, auch eine Chance, nachhaltiger mit Land umzugehen.
Also da muss ich, glaube ich, in Widerspruch gehen. Also ich glaube, da besteht eine ganz große Gefahr. Dadurch, dass Land wertvoller geworden ist, kann sich dieses Land auch nur noch diejenigen leisten, die auch am meisten bezahlen. Es droht in 4-5 Jahren, dass ich die Hälfte meiner Fläche verliere. Schlichtweg, weil ich den hohen Preis nicht mehr standhalten kann. Weil ich muss natürlich von den Erzeugnissen meine Familie ernähren. Ich mache das nicht als Hobbybauer.
Wenn sich jetzt jemand gefragt hat, was ist eigentlich BVVG? Das ist die Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH. Die hat 2014 15.000 Hektar in Brandenburg mit fast 140 Millionen Euro Erlös für die Staatskasse verkauft. Nur damit man mal die Größenordnungen sieht. Wir haben hier im Raum sicherlich eine Menge Menschen, die auch kompetente Beiträge liefern wollen.
Es macht mich schon betroffen, wenn jetzt heutzutage die Monokultur Mais zum Beispiel, ich bin Landwirt im Oderbo, das vorweg zu sagen, wenn die so angeprangert wird, weil ich mich erinnere, dass die allgemeine Bevölkerung, vor allen Dingen auch die großstädtische Bevölkerung, unbedingt diesen Ausstieg aus der Atomenergie und auf Däubel kommen heraus, Windräder, auf Däubel kommen heraus, Solarflächen, auf großen 100 Hektar, aber jetzt noch was ganz Konkretes zu Oderbruch und dann fällt einem Herr Freud immer sofort ein mit seinem Landesumweltamt. Weil wir haben in den letzten 23 Jahren 4 Hochwasserjahre durchgestanden. Und der Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland hat am 23. Dezember letzten Jahres in einem Interview gesagt, das Landesumweltamt regiert über die Köpfe der Menschen in Recht. Und als zweites, ich möchte mir nicht von einem Landschaftsbüro im Prenzlauer Berg sagen lassen, was schön an uns ist, sondern wir wollen weiter hier vernünftige Landwirtschaft treiben. Wäre es nicht an der Zeit, dass so eine Institution endlich mal auch die Leute hört, die dort wohnen? Und als zweites, es würde natürlich die Sache sehr viel glaubhafter machen, wenn der ein oder andere in diese hochwassergefährdeten Gebiete zöge und mit ihnen dann das erlebte, was dort ist.
Ich wollte 1989 ins Oderbruch ziehen, nach Letschin, bei der Bockwindmühle. Ich habe es nicht gekriegt, weil ein anderer mehr geboten hat. Ich habe nicht deshalb, weil ich dorthin ziehen wollte, mit dem Landesumweltamt 112 Millionen ins Oderbruch gesteckt, dass sie nicht absaufen. Ne? Es gibt keine Landschaft in Brandenburg, die mehr Geld gekriegt hat für Hochwasserschutz.
Wolfgang Wende. Ja, ich bin eigentlich sehr dankbar, dass Sie auch nochmal jetzt aus Sicht des Publikums diesen durchaus bestehenden Widerspruch aufgezeigt haben. Nicht? Natürlich wollen wir alle mehrheitlich aus der Atomenergie aussteigen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie um regenerative Energien kümmern. Aber wenn es dann zum Schwur kommt, dann will natürlich niemand die Stromtrasse, die jetzt von Nord nach Süd gebaut wird, direkt durch den eigenen Garten haben. Nun, das wird sowieso nicht passieren, weil es gewisse Sicherheitsabstände gibt und so weiter. Aber das sind schon Widersprüche, die Sie da aufzeigen, die in der Tat in allen von uns auch irgendwie an allen von uns nagen. Gleichwohl im Hinblick auf den Aspekt Biomasse und Maisanbau, denke ich, muss man es doch ein Stück weit differenzierter sehen. Also es ist tatsächlich so, dass man natürlich solche energetischen Biomasseanlagen durchaus auch mit anderen Materialien beschicken könnte als nur mit Mais. Und das würde ich mir wünschen, weil das durchaus Landschaftsbild, aber auch ökologiefreundlicher sein könnte.
Vorhin wurde ja von Ihnen thematisiert, inwieweit es gerechtfertigt ist, dass die Stadtbevölkerung, Sie sprachen von Büro am Prenzlauer Berg, aber nehmen wir mal allgemein die Stadtbevölkerung, mitredet, was auf dem Land passiert. Und ich glaube, da gibt es eine ganz einfache Argumentationslinie. Wenn pro Jahr 40 bis 55 Milliarden öffentliche Mittel in die Landwirtschaft hineingeschoben werden und wenn wir die Steueraufkommen zu 75% im urbanen Bereich holen und zu 25% von der Landbevölkerung, dann bin ich mir sicher, dass in einem demokratischen System der Politiker Rücksicht nehmen muss auf das, was die Stadtbevölkerung will. Und das führt dann dazu, dass zwangsläufig die Stadtbevölkerung mitreden darf und mitreden wird, was sie von der Landwirtschaft erwartet. Das muss aber kein Widerspruch sein.
Wir arbeiten ja gerade daran, dass die Stadtbevölkerung ein
Kompetenz gewinnt bei der Debatte darum.
Da Bitte. Sind wir nämlich beim richtigen Thema. Ich gehöre zur Bürgerinitiative Müggelspray und zum Aktionsbündnis. Und dieses Aktionsbündnis nennt sich gegen nasse Enteignung für den Erhalt der Kulturlandschaft. Und wir haben ein Problem. Eine Minderheit von berufsmäßigen Naturschützern zerstört seit 25 Jahren unseren Lebensraum, in dem wir leben, gefährdet unsere Siedlungsgebiete und gefährdet die Existenz der Landwirte. Warum? Seit 25 Jahren wird die Vernässung vorangetrieben, indem die Unterhaltung der Gewässer und nicht nur die Gewässer erster Ordnung, wie die Flüsse, sondern auch die Gewässer zweiter Ordnung, wie die gesamten Entwässerungsgräben, diese Unterhaltung wird nahezu eingestellt. Wir haben in der Müggelspray-Niederung, können wir es ganz klar beweisen, dass durch diese Vernässungspolitik Grünland, extensiv bewirtschaftetes Grünland, in ein, wie ich immer sage, Methan- und Faulgas produzierendes Unland umgewandelt wird. Und ja. Deshalb der Punkt, Stadtbevölkerung, die an unser Eigentum rangeht, tut mir leid, da werden Sie ein Konfliktpotenzial schaffen, was nicht gut gehen kann.
Mir ist aufgefallen von Beginn der Diskussion, dass sehr negativ, sehr wütend verhandelt wird. Von Ihnen möchte ich wissen, es ist so viel Gutes passiert in den letzten 30 Jahren. Was ist positiv am Wandel?
Das ist die große Frage für eine Schlussrunde. Aber beginnen Sie, Wolfgang Wenne.
Ja, wir hatten vorhin, Herr Freud hatte das angesprochen, das Thema Bergbaufolgelandschaften. Ich denke, das ist wirklich etwas, was durchaus im Großen und Ganzen sehr gelungen ist. Wir merken das daran, also zumindest von der wissenschaftlichen Seite, dass wir eine große Nachfrage haben aus dem Ausland, zum Beispiel Projekte, die wir in China lancieren und gemeinsam dort mit Forschern aus China auf den Weg bringen, die sehr interessiert schauen, neugierig schauen, was habt ihr denn für Konzepte auf den Weg gebracht? Ja, wie habt ihr es geschafft, diese Flächen so zu konzeptionieren, dass touristische Nachnutzung möglich ist, dass Ökologie und Naturschutz möglich ist, dass aber auch Strukturförderung möglich ist. Und ich denke, das ist durchaus ein sehr positiver Aspekt.
Wo bleibt das Positive, fragte Tucholsky, Klaus Müller.
Ich selbst lebe in dem wunderschönen Städtchen Buko im Naturpark Märkische Schweiz und wir fühlen uns dort wohl. Und diese touristischen Potenziale, die sich dort ergeben haben, die wären sicher nicht entstanden, wenn man nicht Ende 89 in einer Hauruck-Aktion bestimmte Fakten geschaffen hätte. Die Schaffung eines Naturparks hat auch bestimmte Entwicklungen befördert und nicht nur Entwicklungen verhindert und hat dadurch mehr Wertschöpfung ermöglicht im Vergleich zu einer Situation, wenn wir dort eine rein intensive landwirtschaftliche Nutzung nur gehabt hätten.
Matthias Freude. Wir haben erkannt, Natur hat Wert. Und zwar deutlich mehr als vor 25 Jahren, das bei uns in den Köpfen drin war. Und wenn man die letzten Jahre so durchguckt und sieht, was da an Wertschöpfungspotenzial indirekt gekommen ist, durch Arbeitsplätze, die geschaffen worden sind, im Tourismus, in dem und dem und dem und dem Bereich, ist ja unglaublich, dass so ein durchschnittlicher Naturpark, der jüngste in Brandenburg, der hat mittlerweile 240 Arbeitsplätze generiert. Arbeitsplätze ist die wichtigste Währung, die wir haben. Noch mehr als bares Geld auf der Hand.
Ralf Behring, als eines der guten Beispiele, jetzt in dem Falle eben als Biobauer, aber es gibt sicherlich auch viele konventionelle Bauern, die auch sich bemühen, eigene Lösungen zu finden jenseits der großen Flächen. Würden Sie das alles nochmal angehen mit dem Wissen, was Sie jetzt haben? War das damals, als Sie aus Süddeutschland zurück zu den Höfen Ihrer Vorfahren kamen, so eine Art Sentimental Journey? Oder ist das eine sehr knallhart rationale Überlegung gewesen, hinter der Sie heute immer noch stehen?
Ich würde sagen, es war mehr eine Bauchentscheidung, aber die ich nicht bereue, weil es einfach ein wunderbarer Beruf ist. Als Landnutzer haben wir Bauern, glaube ich, den entscheidenden Part. Und da sehe ich, eigentlich stehen wir am Wendepunkt und ich sehe es eigentlich positiv. Egal ob konventionell, Ökolandwirte, wir sind bereit, nachhaltig zu wirtschaften. Wir wissen auch, wie wir es machen. Aber man muss uns die Möglichkeit dazu geben.
Das war das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Leibniz-Gemeinschaft aus der Chausseestraße 111. Danke, sage ich dem Biolandwirt und Landschaftsplaner Ralf Behring, dem Präsidenten des Brandenburgischen Landesamtes für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Matthias Freude, dem Leiter des Forschungsbereiches Wandel und Management von Landschaften beim Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden und Klaus Müller, dem kommissarischen wissenschaftlichen Direktor des Leibniz-Zentrums für Agrarlandforschung in Müncheberg. Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.